Wir haben einiges Praktisches erzählt. Jetzt, was Maske ausziehen, möchte noch kurz beten zu Anfang. Lieber Herr Jesus, danke dir für dein Wort. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass du es gegeben, dass es uns verändert, uns weise macht. Schenke du uns deinen Rat, schenke uns deinen Geist, deine Wirkung, dass wir die Wahrheit erkennen, dass die Wahrheit uns frei macht. Segne uns. Amen. Ja, ich möchte uns aus Römer Kapitel 1, Vers, Römer Kapitel 12, die ersten zwei Verse vorlesen und dann direkt im Text einsteigen. Die Zeit ist etwas vorangestritten. Ich versuche, mich zu kürzen. Es wird ein bisschen schwierig werden, weil die zwei Verse doch viel Inhalt enthalten. Aber wir geben uns Mühe. Römer Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus fängt hier an und ermahnt die Gemeinde zu Rom. So mahne ich euch nun. Es ist so eine Wendung. Wendung von der Theologie, Wendung von dem, was wahrhaftig ist, was wichtig ist, was er aufgebaut hat als Basis. Kapitel 1, 2, 3, die Verdorbenheit der Menschheit, die Erlösung durch Christus alleine. Kapitel 3 und dann 4, 5 und so weiter. Und schlussendlich Kapitel 19, 11 spricht er von der Wiederherstellung Israels. Israel hat eine ganz wichtige Rolle in Zukunft. Und jetzt spricht er wieder die Gemeinde gezielt an und wird sehr, sehr praktisch plötzlich. Ja? Und hat eine Wendung. Er ermahnt die Gemeinde und spricht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Oft ist es bei uns so, wenn wir die Ermahnung hören und hören, Ermahnung, Mahnung, das ist für uns wie so eine Kritik, wie so ein etwas Negatives, ja, etwas, was uns vielleicht abschreckt oder vielleicht kann man damit schlecht umgehen, wenn man auch mit kritischem Geist reingeht, natürlich, sowas gibt es auch, wenn man auch einander zu stark kritisiert, das hat mit diesem Ermahnen nichts zu tun. Das müssen wir unbedingt trennen. Ja? Das ist schon Grenz an Sünde. Das hat damit nichts zu tun, das muss man unterscheiden. Und ich möchte versuchen, auf das Wort ermahnen kurz einzugehen. Das ist das Wort im Griechischen Parakaleo. Das bedeutet in die Nähe rufen, einladen, anrufen oder flehen. Im Russischen heißt das, wer jetzt versteht, Umalayo, das ist ein bisschen deutlicher als, ich flehe euch an, ja, ich lade euch, ich möchte euch zu etwas einladen, anflehen, also es ist sehr vielschichtig, das hat auch eine Bedeutung mit dem Wort Trost, ja, der Heilige Geist, der Beistand, wir selbst, Parakletos, also hat ein verwandtschaftliches Wort zu diesem Ermahnen, der Tröster. Und er, dieses Wort, hat auch eine tröstende, ermutigende Funktion. Und er möchte, er bringt das, unterstreicht das, die Ermahnung im Angesicht Gottes. Oder im Elberfelder steht, durch die Erbarmungen Gottes. Ja, so im Angesicht Gottes, der Barmherzigkeit, der Erbarmungen Gottes, möchte er jetzt etwas ermahnen. Warum erwähnt er das hier mit der Barmherzigkeit, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes? Wenn wir jetzt zurückschauen, wir waren verdorben. Wir haben nichts zu unserem Heil beigetragen. Totale Verdorbenheit des Menschen. Der Mensch ist 0,00 fähig, Gott zu erkennen, zu verstehen, anzunehmen das und ihm gerecht zu werden. Wir können keine Gerechtigkeit vor Gott wirken aus uns heraus, die Gott gefällt. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen. Er hat seinen Sohn gesandt, der die vollkommene Gerechtigkeit für uns erfüllt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und noch zu beachten, der nähere Kontext, Kapitel 19 und 11, das Volk Israel. Gott hält seine Hand über sein Volk Israel und liebt das Volk, ist voller Barmherzigkeit über das Volk Israel. Er trägt das über Jahrhunderte, Jahrtausende auch durch, bis heute hin. Und das ist auch dieses im Angesicht der Barmherzigkeit, was wir jetzt alles gehört haben, am Ratschluss Gottes, Kapitel 11 vor allem. Das ist eine Barmherzigkeit Gottes. Das ist unglaublich, wie Gott es eingepropft hat. Uns Heiden, vielleicht ist hier jemand jüdischer Abstammung, der ist ja nicht gemeint, aber ja, aber wir Heiden, die hat Gott uns erwählt, Gott hat uns bestimmt, Gott hat uns gewollt. Gott hat uns eins gemacht mit dem Volk, also mit dem Israeliten, mit dem Juden, in Christus Jesus, die, die Jesus annehmen. Wir sind eins gemacht, wir sind hineingenommen worden. Und das ist gewaltige Barmherzigkeit Gottes. Das ist Gnade Gottes. Und in diesem Angesicht dieser Gnade Gottes, diesem Wirken, diesem Handeln Gottes, ermahnt er uns. Das heißt, es ist wichtig. Er unterstreicht hiermit die enorme Wichtigkeit, was er zu sagen hat. Er hat viel zu sagen gehabt. Und der Römerbrief hat sehr intensiv, hat so viel super Inhalt, ja, Basics für uns, unglaublich. Und jetzt unterstreicht er etwas und natürlich führt er auch fort, Anweisungen, Rat und so weiter. In Kapitel 13, Unterordnung unter die Obrigkeit, 14 im gegenseitigen Ertragen, Kapitel 15, den Nächsten zum Besten gefallen und schlussendlich Kapitel 16, die Abschlussworte. Also das sind sehr praktische Kapitel, die wir vor uns haben, aber wir schauen in Kapitel 12, Vers 1 und 2 genauer an. Ja, die Betonung sehen wir in der Dringlichkeit im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Ja, was möchte Paulus, was möchte Gott uns als erstes hier durch den Text weitergeben? Es ist ein Befehl, es ist eine Anweisung. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich denke, wir kennen das, kennt jeder sicherlich von uns. Wenn jemand fragt, hier oder als Beispiel Diakone fragen jemand oder du fragst, du suchst dringend Hilfe und fragst, ja, hast du vielleicht Zeit morgen oder diese Woche oder im Monat? Und sehr oft ist es einfach, ja, was man zu hören bekommt, ich habe keine Zeit. Aber es gibt natürlich auch andere Antworten, die gerne auch machen oder sagen, ich finde mir die Zeit oder sich investieren. Aber das Wort, ich habe keine Zeit, die Antwort, ist leider einfach uns allen bekannt, denke ich, inklusive meiner Person. Ich habe keine Zeit, ich finde keine Zeit, ich habe die Woche so voll, ich habe alles geplant und finde einfach keine Zeit. Wisst ihr, ich möchte bewusst auf die Zeit erstmal unser Punkt lenken, denn wenn du dein Leib, dich als dein Körper, Gott zur Verfügung stellst, brauchst du dafür Zeit. Die Zeit ist dafür die Basis. Nur während der Zeit, die du Gott gibst, also die ich opferst, die ich zur Verfügung stellst, das passiert in irgendeiner Zeit. Wenn du die Zeit nimmst und einen Kranken besuchst, du nimmst die Zeit dafür. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, ja, kaufe die Zeit aus, steht auch in den Briefen. Das heißt, die Zeit, die Gott uns gibt, die ist unglaublich wichtig für uns, diese Zeit gut zu managen, diese Zeit gut einzuteilen. Auch in der Berücksichtigung der Planung der Woche. Wir planen auch, meine Frau, oft die Woche, manchmal ist die schon so voll bei uns, dass ich echt kaum Zeit finde, auch da mal beim Meeting vom Hilfsdienst zu sein. Da schalte ich mich einfach ab, weil ich einfach keine Zeit manchmal wirklich dafür habe. Und da muss man dann schauen, was hat Priorität. Nun, so viel zu der Zeit. Aber wenn wir schauen, wie viele Tage hat die Woche, wie viele Stunden hat die Woche, das hochmultiplizieren, abzüglich unserer Schlafenszeit, die wir sonst noch haben, bei den Rentnern vielleicht nachmittags noch eine Zeit, das kann man auch abziehen, das gehört dazu, und ein bisschen Pausenraum, aber wir haben, wie viele Stunden wir in der Woche haben, unglaublich. Wer ist mathematisch so fit, der das jetzt schnell errechnet? Wie viele Stunden hat die Woche? 168 minus 8 Stunden pro Schlaf, also einer schläft 6, andere 10, aber 8. Wie viel kommen wir, wo kommen wir da raus? Wer kann das schnell errechnen? 130. Sagen wir mal 130, passt ungefähr hin. Super. 120, 130, bei einer schläft vielleicht noch weniger, dann vielleicht 150 Zeit. ja, Ich kenne da so jemanden in der Gemeinde, der stellt ein bisschen weniger, sehr fleißig. Ja, aber ihr seht, wie viel Zeit wir haben. Natürlich musst du auch deine Arbeitszeit abziehen, wenn du Vollzeit tätig bist, nochmal dann 40 Stunden nochmal abziehen. Aber wie viel Zeit bleibt übrig? Unglaublich viel. Richtig viel. Die Frage ist, ja, schlafen müssen wir abziehen. Essenzeit können wir auch abziehen. Mal Zeit ein bisschen für sich, aber es bleiben noch Zeiten übrig für uns. Und nicht wenig. Macht mal die Rechnung daheim, jeder für sich persönlich. Es ist spannend, was da rauskommt. Wir haben vielleicht überwiegend auch Zeit zum Spielen. Vor allem diese Konsolen hier. Mittlerweile brauchst du keine Xbox oder sonst noch was. Du kannst hier überall auf jedem Winkel der Erde deine Zeit damit verbrauchen. Oder auch du hast Zeit, vielleicht Hobbys nachgehen, was ja auch nichts verkehrt ist. Du hast Zeit, Filme anzuschauen. Ja, vielleicht irgendwelche Serien oder sonst noch was zu machen. Und es ist nicht schlecht, wenn man da auch mal uns analysieren, zu schauen, hey, wie viel Zeit pro Woche geht wirklich auf diese oder diese Sache drauf. Es ist interessant, was da rauskommt. Ja. Also, ich habe mich mal getestet und habe mal geschaut, tatsächlich, was da rauskommt. Es ist spannend, ja, für was die Zeit auch investiert wird. Ich möchte uns ermutigen, was das Wort Gottes uns sagt. Ich ermahne euch, Paulus ermahnt, dass wir unsere Leiber darbringen oder Gott zur Verfügung stellen. Lesen wir in Römer Kapitel 6, Vers 13, das war nichts Neues für die Römer, er hat das ja natürlich auch schon praktisch denen weitergegeben. In Römer Kapitel 6, da geht es ums Einswerden mit Christus in seinem Tod, also in dem Tod sind wir eins, gestorben den Sünden, und wir sind eins mit ihm gemacht im Leben. Wir leben, wir sind lebendig. Und, Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja, hier gebraucht ihr die Glieder, dort in Römer 12, 1, den ganzen Leib, Körper. Gott möchte dich gebrauchen. Du wirst gebraucht, wer du auch bist. Also unabhängig von deinem Amt, von deiner Intelligenz, unabhängig von deinem Alter, unabhängig von deiner Bildung. Gott möchte dich gebrauchen. Die Frage ist, stellen wir uns Gott zur Verfügung? Das ist eine Ermahnung. Wir haben sowohl in Kapitel 6 als auch Kapitel 12, ja, ist eigentlich ein anderes Vokabel, das stellen wir uns zur Verfügung, Gott, da kann sich jeder persönlich für sich beantworten. Es ist natürlich ein zur Verfügung stellen, wenn du zur Arbeit gehst, deine Familie versorgst. Das ist auch ganz super und wichtig. Ja? Oder du bist Unternehmer, du machst das auch für Gott in Dienst, die Arbeit. Du bindest Gott ein und natürlich, das ist alles wichtig, alles schön und gut. Aber nur dafür zu arbeiten, finde ich, ist zu schade. Es ist auch kein Akt, den wir einmal mal gemacht haben. Natürlich kannst du dich vielleicht in einer besonderen Beziehung zu Gott auch mal so hingeben, ja, als Opfer und besonders auch Gott, ja, sagen, Gott, ich opfere mich, und ja, das hatte ich auch mal erlebt in meinem Leben, wo ich ganz bewusst, ich weiß ganz genau, im Gebet, habe ich meinen Leib, meinen Körper Gott zur Verfügung gestellt, geopfert. Das weiß ich ganz genau, das habe ich mal gemacht, aber das ist ein Prozess, den wir nicht nur einmal machen im Leben. Das ist eine tägliche Entscheidung vor Gott. Schaut mal die Formulierung an. Ich ermahne euch, Moment mal, seid ihr nicht schon bekehrt, ihr Römer? Habt ihr Gott schon nicht angenommen, Jahrzehnte, vielleicht ja Jahre im Glauben? Natürlich sind die im Glauben. Die sind heilig, lebendig, die kennen Gott, sind heil, auserwählt, top, alles. Aber in dem Ganzen ermahnt er die, sich zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Ermahnung, eure Leiber dazu bringen. Wisst ihr, man kann sich vielleicht beruhigen, indem man was spendet, indem man mal was macht und dadurch vielleicht auch was Gutes bewirkt. Das ist gut. Wir haben jetzt die Projekte gehört. Das ist enorm wichtig. Ohne Spenden, ohne den Einsatz ist, kommt nicht zustande. Das ist wirklich wichtig und Gott es dir aufs Herz legt, mach das. Aber Gott braucht dich persönlich. Er braucht deine Glieder, er braucht dein Gehirn, er braucht dich. Ja? Er möchte, dass du dich zur Verfügung stellst. Das ist auch nicht so, dass Gott dich braucht und ohne dich nicht kann. Das ist hier nicht die Aussage. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, stell dich zur Verfügung. Du wirst gebraucht. Immer wieder lesen wir auch in den anderen Briefen von Petrus, wo er sagt, jeder mit seiner Gabe, ja, und die Gaben sind sehr praktisch. Die sind super praktisch. Selbst die Predigt, ja, da muss man auch sich vorbereiten. Man muss sich komplett wirklich auch bewusst Zeit nehmen und den Körper zur Verfügung stellen, Gott. Nicht sich ablenken lassen durch das, durch jenes. Ja. Ich hatte auch meinen Kampf gestern gehabt. Ich hab mich von unserem Komm-Einsatz, wir hatten gestern Bau-Putzeinsatz gehabt bei uns. Ich wollte gar nicht hin, sonst bist du dann mit Gedanken weit weg von der Predigtvorbereitung. Da musst du dich konzentrieren, aber daheim bist du auch abgelenkt. Ja, du willst dich Gott zur Verfügung stellen, du betest und du bekommst ständig irgendwelche Hindernisse, irgendwas, ja. Und da muss man einfach weise sein, jeder für sich, in seinem Dienst, wo er steht. Ja, wie können wir uns Gott zur Verfügung stellen? Wie geht das praktisch? Wisst ihr, das ist nicht weit weg in der Mission, dass man sich da irgendwo zur Verfügung stellt. Das ist hiermit auch nicht gemeint. Er schreibt einer Gemeinde, einer etablierten Gemeinde in Rom. So wie wir eine Gemeinde sind. Wir sind hier eine Gemeinde in Fulda. Und die Gemeinden schreibt Gott letztendlich, ermahnt Gott. Es ist nichts Großes, was er hier machen muss. Du brauchst keine großen Qualifikationen erst vor den Ältesten abzulegen. Das auch nicht. Gott erwartet dich, so wie du bist, gib dich hin. Und es ist toll, wenn du dich, dein Leib, auch Gott ganz praktisch zur Verfügung stellst. Du wirst sehen, Gott wird dich anfangen zu brauchen. Das fängt im Gebet an, wenn du Gott sagst, Gott, ja, du bindest Gott mit an, ein in deinem Alltag, in deinem Leben und befiehlst Gott deine Wege und sagst, Gott, ich bin da, ich danke dir, dass ich geschaffen bin, dass ich Leben habe und ich bin lebendig. Ich möchte mich zur Verfügung stellen. Und das Gute ist, dass es jeder machen darf. Wir dürfen uns Gott zur Verfügung stellen. Wir dürfen ein Anteil sein. Und primär möchte ich uns ermutigen, achtet aufeinander, kümmert euch umeinander. Dafür brauchst du Zeit. Du brauchst Zeit, dich um deinen Nächsten zu kümmern. Und das ist so schön, wenn die Gemeinde sich, eine aktive, lebendige Gemeinde, einer sich um den Nächsten kümmert. Das ist sein Leib zur Verfügung stellen. Natürlich praktisch, natürlich Umzug, natürlich humanitäre Hilfe, aber viel mehr hinzuhören, guten Rat zu geben, füreinander zu beten. Dafür musst du deinen Körper, das ist Arbeit. Du spürst, du hörst was, da ist eine Not, du rufst da an, du nimmst die Zeit, du fährst dahin. Das ist ganz praktisch, ganz einfach im Alltag. Ihr werdet sehen, das ist eine Belebung der Gemeinde. Wenn die Gemeinde, jeder sich um den Nächsten kümmert, und das ermutige ich bei uns ständig und immer wieder, so funktioniert eine Gemeinde. Nicht, dass ein gewisses Gremium der Gemeinde über alle anderen verfügt. Das ist die Aufgabe der Ältesten, auch zu wachen über die Seelen, über sich und die Seelen. Das ist natürlich viel intensiver, aber du hast Gaben, du hast Augen, du hast Sinne und du darfst deinem Nächsten dienen. Dafür hat Gott die Gaben gegeben. Eine einzige Gabe ist für sich gegeben, das ist die Zungensprache und die wird nicht in der Gemeinde angewendet, laut 1. Korinther Kapitel 14, sondern persönlich für sich. Manche sagen, die gibt es nicht, das ist nicht unsere Sache, das zu bewerten jetzt. Alle Gaben, die Gott gibt, sind nützlich zum Dienst für den Nächsten. Und Gott möchte unseren Leib dafür, wenn wir uns zur Verfügung stellen, wenn wir offen sind und sagen, ja, ich möchte, ich stelle mich zur Verfügung, dann wird Gott dich auch aktiver gebrauchen. Du kannst dich aber auch verschließen. Wir sehen auch den Demas, der war aktiv im Dienst unterwegs, und er hat sich verschlossen. Er hat die Welt lieb gewonnen, steht in den Briefen, ne? Zu den Timotheus, denke ich, ja. Der hat sich verschlossen. Er hat andere Liebe gewonnen zur Welt und hat sich nicht mehr dem Dienst der Heiligen der Menschen eingesetzt. Ich möchte uns ermutigen, das dürfen wir freiwillig tun, wenn wir es, ja, freiwillig, aufgrund im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes, niemals um Muss. Und wenn du es nicht am Herzen hast, dann mach das nicht. Wenn du ja aus einem Zwang heraus, aus einem Werk heraus das machen musst, dann Gott möchte uns, dass wir aus der Beziehung heraus die Dinge tun. Jesus sagt, bleibt in mir. Wenn wir in ihm bleiben, im Weinstock, 1. Johannes Kapitel 15, wenn wir in Christus Jesus in der Gemeinschaft, in der persönlichen Beziehung mit ihm bleiben, dann kommt es, dann wirken wir Frucht. Ja, und die Frucht wird natürlich durch unsere Hände, durch unseren Körper irgendwo auch gewirkt. Ja, der Heilige Geist ist in uns, er wird durch uns irgendwie, ja, durch irgendwas wird er wirken. Bei dem einen ist das ein praktischer Dienst, bei dem anderen ist das ein super Ratschlag, ein Hinweis, ein Gebet. Das ist unglaublich, wie das funktioniert in der Gemeinde. Das können wir uns nicht geistig gar nicht vorstellen. Seht das bei uns, wie das ineinander sich greift? Das ist einfach Hammer. Ja, du kannst wirklich nur einen Teil abdecken in deinem Gabenbereich, in deinem Dienstbereich. Und wenn die alle anderen möglichst auch mit anpacken und geistlich aktiv sind, das ist so toll. Wenn wir uns aber zur Verfügung stellen. Wir hatten gestern das Gespräch, ja, wir sind mit den Männern noch, haben da ein bisschen Zeit gehabt und wir haben darüber uns unterhalten, wie schwierig es doch ist, Menschen zu gewinnen in der Gemeinde, wenn man eine Aktion macht oder einen Baueinsatz. Es ist manchmal so schwierig, ja, irgendwo auch Menschen zu gewinnen, wirklich bewusst für irgendwas zu gewinnen. Und da haben wir uns einfach beraten, warum ist das so? Ich denke, da kann sich jeder selbst beantworten, warum das so ist. Ein Grund kann sein, dass man ein falsches Gottesbild hat. Eine nicht intakte Beziehung zu Gott. Vielleicht die stille Zeit, dass die hinkt. Das kann alles sein. Es kann natürlich auch mit Sünde verbunden sein, dass wir, ja, dass wir mit Sünde behaftet sind. Oder vielleicht Faulheit in uns steckt, die wir nie ernst nehmen. Wir kommen dazu noch zum Text. Kann alles mit dazu liegen. Das ist eine Ermutigung, eine Ermahnung. Oder vielleicht Prioritäten haben. Vielleicht ist der Mammon meine Priorität Nummer eins. Oder meine Firma. Oder mein Job. Oder selbst meine Frau kann für mich auch Priorität Nummer eins sein. Das ist nicht ganz richtig. Gott ist die Priorität Nummer eins. Und die Frau die Nummer zwei. Das ist ganz auch wichtig, ja. Ich ermahne euch, dass ihr euren Leib darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und schauen wir auf diese Vokabel lebendiges und heiliges. Wir haben in Römer 6 gesehen, Gott hat uns erweckt. Wir waren vor der Bekehrung, vor der Wiedergeburt Tote. Das heißt, wir waren vor Gott untauglich. Wir waren tot für geistliche Werke. Ja, wir waren nicht als neue Schöpfung nicht aktiv lebendig. Ja? Der Geist Gottes hat uns nicht lebendig gemacht. Wir waren Tote vor Gott. Und jetzt sind wir lebendig geworden. Nicht nur biologisch, ja, im Leben, sondern geistlich lebendig. Wir sind aktiv, verstehen Gott, haben Beziehung zu Gott und wir dürfen uns Gott mit diesem lebendigen Zustand zur Verfügung stellen. Das ist ein gewaltiges Vorrecht für uns. Wir sind Lebendige. Neue Schöpfung in Gott, geschaffen zu guten Werken, heißt es. Dann das nächste, wir sind Heiliges. Heilige, also eure Leiber, darbringt als ein lebendiges, heiliges Opfer. Ich habe mich auch gefragt, was meint ihr hier mit heilig? Was ist da los? Und ich denke, man schaut mal, der Paulus, wenn man das im Alten Testament schaut, die Priester, die mussten erst, wenn die in den Dienst getreten sind, in den Dienst, den hohepriesterlichen Dienst oder auch alle anderen Dienste, die mussten erst sich heiligen. Die mussten sich waschen, Waschungen und so weiter. Eine ganze Liste, was die machen mussten. Die mussten erst einen Status erreichen, um überhaupt in die Nähe Gottes treten zu können und dann den Dienst zu verrichten. Was ist bei uns? Sobald wir in Christus Jesus sind, sobald wir die Wiedergeburt haben, Jesus angenommen haben, haben wir Anteil an seiner Heiligkeit. Wir sind heilig gesprochen. Das ist ein gewaltiges Privileg für uns. Wir sind Heilige. Heilige in Bad Hersfeld, Heilige in Hünfeld, Heilige weltweit, wie der Paulus auch immer wieder schreibt. Und dieses Opfer möchte Gott von uns. Du musst nicht erstmal 10 Jahre dich irgendwo reinigen. Jeder hat von uns Laster in sich. Das soll dich aber nicht hindern, Gott sich zur Verfügung zu stellen. Meine nicht, du musst erstmal große Pakete ablegen aus deinem alten Leben, um dann erst Gott, du darfst sofort, wenn du Gottes Kind geworden bist, du bist lebendig, du bist heilig. Du kannst nicht zu deiner Heiligkeit dazu beitragen. Natürlich kannst du unheilig leben. Der Zustand kann sich widersprechen zu deiner Stellung. Deswegen heißt es ja auch in Petrus, ihr sollt heilig sein. Also man soll die Stellung, was wir haben in Christus, diesen Status der Heiligkeit, ja, auch heilig leben. Gott möchte unsere Heiligung, steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Er möchte es fürs aktiv Leben, das ist klar. Das dürfen wir nicht außen vor lassen, aber wir sind heilig. Und das ist Hammer, das ist wirklich toll. Das ist ein Privileg, den Gott uns gegeben hat und wir dürfen uns zur Verfügung stellen. Das ist ein, für Gott, vor Gott ist es ein wohlgefällig, ein vernünftiger Gottesdienst. Ich möchte vorankommen, sonst wird es etwas zeitlich knapp. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Ich kenne eine Familie, die das praktisch praktiziert hat. Man kann viele Beispiele bringen, aber zum Veranschaulichen. Es war eine Familie in Nürnberg, wir haben die kennengelernt. Und die haben 8 Kinder. Er ist selbst Ältester und jetzt auch Gemeindegründer in Teuchtlingen. Und die haben sich überlegt, einmal, ja, Ferien, was soll man machen in den Ferien? Urlaub fahren oder... Und da haben die irgendwie ans Herz bekommen, fahren in die Ukraine, also in dieses Gebiet, ich kenne dieses Dorf, und vielleicht so ein Kinderlager zu machen, so ähnlich wie wir, also tagsüber mit Kindern, also sich beschäftigen, evangelistisch, Missionseinsatz. Und dann haben die das gemacht. Und das ist für mich ein großes Vorbild, dass man sagt, okay, man hat die Zeit, man investiert in diese Zeit mit der Familie in den Dienst. Also man fährt und hat was Nützliches davon. Einerseits für die Kinder, aber auch dort vor Ort. Ja, die Leute hören das und wo wir da waren, da gab es jedes Mal gab's Leute, die sich bekehrt haben. Da gab es wirklich Leute und danach kamen die in die Taufe und also da sind Keime entstanden, da sind Zellen entstanden, auch für die Gemeindegründungsarbeit. Es ist schön, wenn wir uns auch überdenken mal und sagen, hey Gott, wo kann ich mich zur Verfügung stellen? Vater im Himmel, wir möchten dich einbeziehen, auch in unserem Urlaub. Auch mal in meiner privaten Zeit. Gott erwartet nicht, dass wir komplett alles uns überfordern. Gott erwartet einfach unser Herz. Ja, er möchte, dass wir uns zur Verfügung stellen und uns, um uns zu gebrauchen. Und Gott kann dich gebrauchen an deinem Arbeitsplatz, wenn du dich zur Verfügung stellst. Er kann dich gebrauchen in der Gemeinde. Er kann dich gebrauchen in der Ehe. Und besonders die Ledigen hier in der Gemeinde. Gott kann euch wunderbar gebrauchen. Das ist eine hohe Gabe nach der Schrift. Das ist nichts Verkehrtes. Das ist eine große Gabe, wenn man ledig ist. Und man kann sich besonders zur Verfügung stellen, besonders viel Zeit investieren für das Werk Gottes. Diese Leute sollen besonders in der Gemeinde geachtet werden, diese Gruppe, und gefördert werden, ermutigt werden. Das ist ganz wichtig. Das lehrt die Schrift. Denn ein Ehepartner, ich als Ehemann, ich bin in erster Linie für meine Frau zuständig, die zu versorgen, für die Kinder, Arbeit. Aber der Ledige, der hat viel mehr Zeit und Potenzial, sich einzusetzen, auch im Reich Gottes, ja, in der Gemeinde, als Ermutigung für uns. Wenn du das machst und aktiv das praktizierst, du steckst andere an. Wenn du dich hingibst, das ist nicht um Show zu machen. Gott braucht keine Show von uns, sondern wahrhaftig dich zur Verfügung stellst, das zündet andere an. Du motivierst, besonders wenn du im Leitungsdienst bist, in irgendeinem Vorbildfunktion. Du hast einen vielfaches Faktor, höheren Einfluss auf die Gemeinde. Wenn du dich bewusst einsetzt für bestimmte Sachen, das steckt Leute einfach an. Unbewusst. Du brauchst nichts lehren, das steckt einfach, das beeinflusst Menschen. Aber genauso beeinflusst es auch Menschen, wenn du es nicht machst. Die machen es auch nicht. Das bricht sich runter, aufeinander. Ein Vorbild ist hier in der Gemeinde, der ist, weil ich weiß, über 70. Er ist für mich persönlich ein Vorbild. Der ist super aktiv in manchen Gebieten, auch sehr, sehr praktisch. Wir haben einen LKW geladen. Dann kommt der ältere Herr, pensioniert, und hilft uns, schwere Sachen zu schleppen und zu laden. Überlegt euch mal. Das nenne ich Vorbild. Das motiviert mich. Ja, das hat was. Und ich ermutige uns wirklich, du bist, egal in welchem Alter, du kannst dich gebrauchen lassen. Gott möchte dich gebrauchen. Gott ermahnt uns in diese Richtung und du kannst es auch machen. Jeder kann sich zur Verfügung stellen. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen weitergehen, sonst wird es auch eng zeitlich. Vers 2: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vers 1 und 2 gehören unmittelbar, untrennbar zusammen. Wisst ihr, es gibt einen Aktionismus auch unter den Christen. Du kannst viel tun und tun und tun und wirklich in so einen Werksgerechtigkeit, einen Werkszustand verfallen, wo du wirklich Dinge machst, wo du wirklich dich sozusagen zur Verfügung stellst, aber die Beziehung zu Gott fängt an zu leiden. Und das ist die große Gefahr. Das sehe ich auch hin und wieder in meinem Leben, wenn man sich Meeting und das und jenes und dies und noch was und dann betet man zwar unterwegs vielleicht oder irgendwo und ein bisschen stille Zeit oder ja, Häkchen gemacht, aber man hat nicht die Zeit, eine Stunde mit Gott im Gebet. Das ist ein ganz gefährlicher Zustand für uns alle, unabhängig von unserem Amt und Dienst. Ganz gefährlich. Wenn ich nachlasse, für die Gemeinde, für meinen Nächsten zu beten, für die Geschwister, dann fangen die Probleme an. Glaub mir. Dann werden die Probleme vorprogrammiert vom Feind, vom Widersacher. Selbst durch mich können die kommen. Wenn ich nicht bete für meinen Nächsten, für meinen Bruder, für meine Gemeinde, wenn ich die Liste nicht durchbete für meine Gemeinde, für meine Geschwister, die dort sind, wenn ich Mitglied hier bin, dann habe ich Verantwortung. Nicht nur als Ältester. Du hast Verantwortung für deinen Nächsten, für ihn zu beten, für ihn da zu sein. Das ist eine lebendige Gemeinde. Vers 2, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Wie gesagt, es ist untrennbar, gehört das zusammen. Und ich möchte uns ja auch die Frage stellen, was ist tatsächlich, was ist der Weltlauf? Ja, was vor 100 Jahren war, ist heute anders. Was für 10 Jahren war, ist heute anders. Ja, selbst was vor 5 Jahren war oder letztes Jahr ist heute zum Teil anders. Ich komme mittlerweile nicht ganz so mit der digitalen Welt. Ich bin noch relativ jung, aber mein Sohn kennt sich zum Teil besser aus mit den Dingen, mit den ganzen Apps und was es da alles gibt, was für Sachen. Also es ist interessant, ja? Ich komme da nicht mehr mit. Das heißt, ich habe meine Jugend, ja, 90er und 2000er Jahre, Teenie-Zeit, so die Prägung, wo man halt was nur, und die Zeit damals war anders wie jetzt, aktuell. Die Zeit damals in den 50ern, in den 60ern war ein bisschen anders wie heute. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir realisieren. Wir gehen in einer rasanten Entwicklung momentan, was die Medien anbelangt. Und ich sehe da eine große Gefahr für die Gemeinden, für uns, für mich persönlich. Ich habe in der Corona-Zeit, ich versuche das jetzt zu komprimieren zeitlich, ich habe Dinge in meinem Leben erkannt, die nicht gut sind, die wo Prioritäten vertauscht waren, wo man viel mehr Zeit mit anderen Dingen hatte oder sich reingestürzt hat in irgendwas, gedanklich. Wisst ihr, ich möchte uns fragen, was ist die Welt? Das Wort Gottes antwortet uns in zwei Stellen, oder was macht die Welt aus? In Epheser 2, Vers 2 steht Folgendes. Epheser 2, Vers 2. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Hier wird das Wort Weltkosmos gebraucht. Der gleiche Begriff wie in Römer Kapitel 12, Vers 2. Nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. In diesem Weltlauf, in dieser Prägung, in diesem Einflussbereich haben wir gelebt. Haben wir gelebt, heißt es hier. Ja, das heißt, jetzt sollten wir nicht darin leben. Also, er zieht hier wunderbar auch auf. Dann weiter, aber was macht die Welt aus? Ja, das ist zeitlicher Weltlauf, gemäß dem Fürsten. Das heißt, in dieser Welt herrscht der Teufel auch. Die Dämonenwelt, die Finsternis, die sind aktiv am Werken. Dass die Herrschaft der Finsternis, wie es in Apostelgeschichte heißt, Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes oder in die Liebe des Sohnes. Was macht die Welt aus? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Hier wird es nochmal präzise erläutert. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 und 16. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Also hier jetzt, wir kommen da auf den Punkt zu sprechen. Das macht die Welt aus. Die Fleischeslust, die Augenlust und Hochmut des Lebens ist fast, man kann sagen, weitgehend umfassend die meisten Bereiche unseres Lebens, wahrscheinlich alle, ein. Viele, viele seelsorgerliche Probleme gehen auf diese Punkte einfach zurück. Warum machst du das, wenn man in die Tiefe gräbt? Was bewegt dich, dass du das und das machst oder das und das gemacht hast? Was bewegt dich? Was war der Grund? So oft ist Stolz, Hochmut des Lebens, Augenlust. Augenlust ist ein gewaltiges Problem. Pornografien. Das ist ein gewaltiges Problem auch in vielen Gemeinden. Was ich so mitbekomme, es ist ein Klick entfernt von dir. Letztendlich nicht mal ein Klick. Deine Augen steuern das und die Medien, die steuern das so, das ist unglaublich. Bist du einmal drauf gewesen, du wirst gefüttert mit dem Zeug. Das unglaubliche künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Ja, die ist gar magisch mittlerweile. Die ist dämonisch belastet. Wir müssen das Thema ernst nehmen. Ernster als je zuvor. Die Gemeinden werden dadurch unglaublich, unglaublich gebunden. Zeitlich, wenn du zeitlich 5 Stunden in der Woche mit dem Handy unnütze Dinge treibst, mit einem Fernseher dazu und so weiter, das ist eine enorme Zeit, die du dort diesem Einflussbereich untergeordnet bist. Du bist in diesem Einfluss gegeben, ausgeliefert. Du bist ausgeliefert diesem Einfluss. Und welcher Einfluss dahinter steckt, ist unglaublich. Wir wissen es manchmal gar nicht, was da wirklich, was für Mächte dahinter aktiv uns versuchen, uns zu prägen, uns zu vernebeln, uns zu binden an die Sachen. Ist unglaublich. Und das sind die Begierden auch unseres Herzens, die das zulassen, was uns, ja. Ich finde es Formulierung spannend, wenn man jetzt grammatikalisch schaut und passt euch nicht diesem Weltlauf an, das ist eine negative Formulierung, macht es nicht, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Ich kann das so als Beispiel bringen, als Plus und Minus. Ja, eine Batterie hat ein Minus und auch ein Plus. Minus kann man sagen ist, passt euch nicht diesem Weltlauf an und Plus ist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Eine Batterie wird nicht funktionieren, wenn du nur Minus anpackst, also anzapfst oder nur Plus. Wird nicht funktionieren. Es funktioniert, die Lichtmaschine oder auch das Licht funktioniert, wenn du nur beide Pole ineinander schaltest, aktivierst und dann ist es aktiv. Genauso ist es auch im Geistlichen für uns. Genau das spricht die Stelle hier aus. Genau das Gleiche. Es bringt nichts, wenn du nur der Gemeinde oder deinen Nächsten, auch seelsorgerlich, nur Tipps gibst, mach das nicht, mach jenes nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht. Das ist gut, das sind gute Ratschläge, aber die helfen nicht. komplett. Das ist die halbe Wahrheit. Die volle Wahrheit ist, mach das nicht, aber ersetze das, was du nicht machen sollst, mit etwas anderem. Sonst könnte ein Vakuum entstehen und in diesem Vakuum bist du gefangen. Ja, dann. Mach das nicht, sagt Paulus, passt euch nicht diesem Weltlauf an, lasst euch nicht prägen, sondern lasst euch erneuern. Wie können wir uns prägen lassen? Ein Beispiel habe ich gebracht aus unserer Produktion, das ist so ein Stück Blech, da extra hingefahren. Das ist, ein, denke ich, ein gutes Beispiel. So eine Rolle aufgewickelt und wir ziehen die bei uns in die Stanzerei ein, also in die Stanzmaschine, da ist ein Werkzeug, da muss der das macht, ist gut angelernt, er zieht das dann ein, das ist eine große Rolle und macht dann Stempel rein, das sind so Stempelmaschinen, die Tonnen von Presskraft haben und dann stempelst du letztendlich, dann spannst du das richtig da ein, ja, und dann stempelst du dann prägst du die Aluminiumfolie wird gestempelt und daraus kommen so Embleme, fertige Embleme, die dann auf Pokale oder auf Medaillen draufgeklebt werden, mit über 400 verschiedenen Motiven. Und diese Stanzmaschine, diese Prägemotiv, dieses Werkzeug, versetzt diesem schönen, glatten Bereich ein Motiv, ein Stempel auf. Es überträgt, es prägt. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns der Welt anpassen, wenn wir gleichförmig werden dieser Welt, dann werden wir auch in dem Einflussbereich gestempelt, geprägt in das Bild der Welt. Augenlust, Fleischeslust, hochwertiges Leben. Ich möchte uns hiermit auch ermutigen, zu achten darauf und jeder für sich, ich für mich, auch zu schauen, wo lasse ich mich einspannen. Das ist meine Verantwortung, passt euch nicht an. Ich kann nicht sagen, ja, der Teufel ist schuld, der spannt mich ein. Natürlich, er ist auch irgendwo im Werk. Das ist auch, aber ich stehe in der vollen Verantwortung. Jeder für sich. Und das ist die Realität. Und stellt euch mal vor, einer wird geprägt, der andere wird eingespannt, der andere. Und wenn die Gemeinde irgendwann 10%, 15%, 20%, 50%. Und wenn die Ältesten eingespannt werden und sich prägen lassen durch, das ist auch sehr gefährlich. Das kann sich auch sehr stark runterbrechen. Wenn ich mich, ja, ich habe einen Einflussbereich auf meine Familie. Ich merke unglaublich, wenn ich den Kindern sage, jetzt sollt ihr das und das nicht machen. Die nehmen das so an, aber die machen es vielleicht nicht, weil die nicht Vorbild in mir sehen. Weil die nicht das Authentische in mir sehen. Und wenn die sehen, okay, ich gehe damit weise um, dann hört man das auch hin und wieder bei den Kindern, die gehen auch damit weise um. Das ist mir aufgefallen. Irgendwann war die Tochter, die hat was geguckt und sagt, oh nee, ist das schon zu viel, ich möchte jetzt nicht, das reicht jetzt. Auch mit Medien was. Das fand ich toll, wo die mal gesagt hat. Das waren so irgendwie meine Worte, die ich auch mal immer wieder erwähnt habe. Und wir haben Einfluss aufeinander. Ja. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, den Zeitlauf dieser Welt, was macht die Welt aus, haben wir gehört, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, denkt man das Plus-Minus. Ja, das Nichtmachen ist eine Entscheidung, bewusst zu erkennen, wo ist die Welt, wo hat sie Einfluss auf mich, durch was, durch welche Kanäle. Du bist jetzt weg, kommst nach Hause, selbst jetzt hier ist die Welt in der Nähe, ganz, ganz nah in deinem Herzen. Selbst hier kannst du die Welt sich prägen lassen von der Welt. Jesus lehrt uns, denn aus deinem Herzen kommen die bösen Gedanken. Die Welt hat natürlich einen großen Einflussbereich auf uns, aber das geht durch unser Herz. Lässt du das zum Herzen, dann kommen die bösen Gedanken. Du bekommst Animation und die Animation wirkt in dir die Begierde. Und wenn du dir Begierde Raum gibst, dann kommt die Sünde, wie es in Jakobus heißt. Wenn die Sünde vollbracht ist, kann sie den Tod bringen. Wir brauchen beides, damit das funktioniert. Es kann bei uns im Alltag oder im Leben, was ich auch in meinem Leben sehe und wenn ich jetzt ein bisschen zurückschaue, es kann punktuell mal sofort kommen, ja, aber es passiert in meisten Fällen, wie ich das beobachte und verstehe, schleichend. Das ist ein schleichender Prozess, der uns ganz langsam, ja, dahin führt, dass ich es erstmal im Herzen akzeptiere, nicht als Sünde erkenne oder nicht als weltlichen Einfluss, dass ich, okay, das ist okay, und dann geht der Schritt weiter, ja, und dann geht es noch weiter, und irgendwann, also was ich irgendwann mal als Sünde gesehen habe, wird nicht mehr als Sünde gesehen, und dann kann das natürlich dadurch uns beeinflussen und Raum nehmen, schleichend. Es ist gefährlich auch zu definieren, was ist wahre Christentum ist nur, wenn man sich nicht diesen und diesen Sachen, wenn man die und die Sachen nicht tut, das ist wahre Christentum, wenn man nicht raucht, nicht trinkt und sonst noch was nicht macht. Das ist es nicht. Die Welt ist in uns, kann in unserem Herzen, ganz, ganz nah in unserem Herzen sein. Die Gedankenwelt, darauf legt der Paulus hier Wert, lasst euch in eurem Wesen erneuern, durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der Prozess, das ist die tatsächliche Veränderung, findet in unserer Gedankenwelt, in unserem Herzen, in unserem Geiste statt. In unserem Inneren findet das statt. Ich zähle kurz auch, es war die jetzt diese die Corona-Pandemie, und dann wurden plötzlich Aktien so ein Thema, ne, mal so mitbekommen. Ich habe nie damit was zu tun gehabt. Aber im Eifer des Gefechts hat man auch was ausprobiert und gemacht. Ich habe Gott nicht eingebunden, ich habe Gott nicht gefragt. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe gemerkt, ich habe dieser Welt, es ist nichts Verkehrtes. Also es gibt Leute, die vielleicht wirklich davon leben, als Beruf, aber für mich habe ich das gesehen und erkannt, erstmal nicht erkannt, habe ich dann den Weltlauf mich prägen lassen und habe dann nach ein, zwei Monaten, anderthalb, erkannt, das nimmt mich ein. Das hat mich eingenommen. Das hat mich zeitlich im Kopf eingenommen. Ich musste zeitlich, wo ich dann, wenn ich Zeit habe, gucken und dies und das, das hat mich einfach eingenommen. Das habe ich sofort erkannt. Und da habe ich in einem Gebet, hat Gott zu mir gesprochen, hat Gott zu mir deutlich gemacht, soweit ich mich erinnern kann, es war deutlich, klare Anweisung Gottes, lass die Finger von. Und in diesem Moment habe ich wirklich ablegen können und in Gedanken die Erneuerung erleben dürfen. Und seit dem Moment ist mir das klar, das ist nichts für mich. Ich habe nicht das Potenzial, zeitlich und gedanklich mich da noch rein zu manövrieren. Nein, ich habe das Reich Gottes, mich mein Leib zur Verfügung zu stellen und mich nicht einzunehmen von anderen Dingen. Das war jetzt nur ein Beispiel von einigen, die ich real erlebt habe in der Erneuerung, wo Gott gezeigt hat. Und wie kann ich meine Sinne erneuern? Dazu brauchst du Gebet, ist ganz wichtig. Das Wort Gottes ist unabdingbar dafür. Wir brauchen das Wort Gottes dafür, dass die Sinne gewaschen werden, gereinigt. Die Wahrheit des Wortes. Wisst ihr, heute weiß keiner, was Wahrheit ist. In den Medien wird so viel gelogen. Wir wissen gar nicht, was vorne und hinten ist. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn wir unsere Sinne hineinsteigern lassen, in das Wort Gottes tauchen, die werden gereinigt. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gebet, Wort Gottes. Und was ganz wichtig ist, ist Demut. Gott gebraucht manchmal Menschen. Letztens auch in einem Telefonat habe ich gemerkt, wie stark wir eigentlich, wenn wir ein Stück weit auch zulassen und auch Demut mitbringen, ja, jeder für uns, wie stark wir eigentlich Rat brauchen von jedem. In jedem Gespräch bekommst du entweder einen Impuls, was du gut annehmen kannst, oder abwehrst. Ich weiß es besser, ich kann es besser. Das ist ganz gefährlich. Es ist ganz gefährlich, nicht auf Rat zu hören. Es ist ganz, ganz gefährlich für jeden Einzelnen von uns. Gute Ratgeber. Gemeinschaft ist ganz wichtig. Was jetzt passiert aktuell, ist eine große Gefahr für die Gemeinden weltweit. Die Erneuerung findet auch in der Gemeinschaft statt. Die Reinigung, die Erneuerung, das Wirken und das Sprechen Gottes zu uns durch sein Wort in der Gemeinschaft, im Rat. Aber die Isolation, die fördert das jetzt nicht. Und da ermutige ich euch auch als Leitung und Gemeinde, sucht die Hauskreise auf, sucht Alternativen und Möglichkeiten. Und wenn es soweit kommen sollte, dass wir eine Untergrundgemeinde haben sollen, ich sage das jetzt offen, auch vor den Medien, dann muss es so sein, wenn es mal soweit kommt. Denn der geistliche Schaden der Gemeinde darf nicht zugelassen werden. Aber das ist eine Weisheitsfrage. Noch dürfen wir. Und wir danken auch der Regierung, auch Gott, dass wir in dieser Form Gottesdienst feiern dürfen. Natürlich mit großen Einschränkungen. Aber sucht die Gemeinschaft auf. Die Isolation, die ist sehr schnell, man isoliert sich sehr schnell. Aber was das als Resultat am Ende hat, ist unglaublich. Wir haben das einmal durchgehabt. Also persönlich auch für mich ist nicht gut. Es ist nicht förderlich für uns. Schauen wir zum Ende hin. Das Ziel der Erneuerung und schließen auch ab. Es gibt auch ein Ziel in diesem Erneuerungsprozess. Das Ziel ist es, schaut mal, in der Formulierung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das möchte Gott. Er hat uns sein Wort, seinen Ratschluss in seinem Wort offenbart. Aber wenn wir uns von der Welt prägen lassen, sind wir stumpf, sind wir kurzsichtig für sein Wort, für die Erkenntnis und die Tiefe in seinem Wort. Wenn wir aber in der Beziehung mit Gott leben, die Erneuerung erleben, erkennen wir Gottes Willen durch sein Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes, erleben es persönlich in unserem Leben. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Wir brauchen Unterscheidung oft. Wie oft wissen wir nicht, ist das richtig oder jenes falsch? Berufswahl, sonst noch was. Gottes Wille ist, haben wir jetzt gehört, stell dich zur Verfügung, passe dich nicht der Welt an, lass dich erneuern, lebe die Gemeinschaft, erneuere deine Sinne, deine Gedanken, kontrolliere die Gedanken und dann wirst du Gottes Willen prüfen können. In Epheser wird auch ermutigt, Kapitel 5, Vers 10 und 11, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, heißt es dort. Es ist schwierig auch zu sagen, manchmal, es ist leicht zu sagen, es ist sein Wille hier, alles offenbart, das ist gut, das ist wichtig. Aber Paulus fordert uns auch auf, an mehreren Stellen, prüft, was ihm wohlgefällig ist. Und da muss die Gemeinde auch für sich manchmal schauen, wo sind Dinge, die nicht definiert sind, klar definiert sind, aber die Welt ausmachen vielleicht. Und aktuell ist die Entwicklung der Medien. Ich möchte das einfach mitgeben. Denkt darüber nach. Und das ist ein enormes Thema. Ein Thema, wo wir prüfen müssen momentan. Denn wenn wir Gemeinschaft haben dort mit diesem Einflussbereich der Welt, das lähmt und dämmt auch die Gemeinschaft mit Gott. Und im Resultat können wir seinen Willen nicht richtig fassen. Ja, wir wissen, wir tun, aber mit langfristig gesehen können wir Religion leben und nicht aktiv unseren Glauben. Ich verstehe, was ich meine. Also, nur Gott kann uns verändern, nur Gott hat die Macht, uns zu ändern. Das kann ich auch nicht. Also nur Gott kann das wirken und echte Veränderungen bewirken in meinem Leben. Das möchte ich uns weitergeben haben. Ich muss etwas komprimieren, weil wir haben viel zu viel Zeit für den Vortrag eingenommen. Und ja, euch gesegnete Zeit. Vielen Dank allen, die uns geholfen haben, auch in Bad Hersfeld, auch im Umbau und uns unterstützt haben. Seid gesegnet.